Was denken Sie, stützt und trägt unsere heutige Gesellschaft?
Zweifellos. Das Civil System des Sozialministeriums.
So ist es. Bei Ihrer Lebensplanung, der Erfüllung Ihrer Wünsche, bei jeder neuen Entscheidung vertrauen die Menschen lieber auf das Urteil des Civil Systems, als sich selbst Gedanken zu machen. Dadurch haben wir eine Gesellschaft erschaffen, die so wohlhabend und stabil ist, wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit.
Die Menschen im Japan der Zukunft werden von einer künstlichen Intelligenz mit dem Namen Civil System gesteuert. Zwischen Virtual Reality, Cyberspace und Arbeitsalltag sorgt ein implantierter Chip für Harmonie. Nehmen Emotionen überhand, schlägt er Alarm und man wird aus der Gesellschaft isoliert. So zumindest im dystopischen Anime mit dem Namen Psychopath. Den klassischen Narrativ vom Kampf Gut gegen Böse hat die japanische Fernsehserie aus dem Jahr 2012 längst hinter sich gelassen. Zuseherinnen und Zuseher begleiten eine Polizistin, die bei ihrer Arbeit unerschütterlich an die Vorteile der kontrollierten Gesellschaft durch eine künstliche Intelligenz glaubt. Ihr Antagonist ist ein Massenmörder, ein Psychopath, dessen Emotionen bei keinem noch so grausamen Mord die erlaubten Parameter überschreiten. Er wiederum will die künstliche Intelligenz zu Fall bringen, um der Gesellschaft den freien Willen zurückzugeben.
Sie sind ein Verbrecher und weiter nichts.
Entscheidet dies das Civil System, welches den Dominator, die Waffe, die du gerade in deiner Hand hältst, kontrolliert? Solange du nur eine Marionette des Civil Systems bist, kannst du das nie erfahren.
Kriminalkoeffizient unter 20. Kein Objekt für eine Vollstreckung. Auslöser wird gesperrt.
Descartes hat einmal gesagt, dass wenn ein Mensch sich nicht entscheiden kann, dies entweder daran liegt, dass seine Begierden zu stark sind oder dass es ihm an Intelligenz mangelt.
Ja, der Traum war ja ursprünglich und der begann schon im Nachgang des Zweiten Weltkrieges, war eine Maschine zu konstruieren, die menschenähnlich ist, die so klug ist, die so intelligent ist wie der Mensch. Wobei die Idee, ein Expertensystem sozusagen zu programmieren, das alles das kann, was wir können, ist extrem schwierig. Und so kam man dann schon relativ früh auf die Idee, Maschinen zu konstruieren, die selber lernen können. Und die Maschine versucht, Entscheidungen zu treffen oder dem Menschen Entscheidungsvorschläge zu unterbreiten.
Ayat Al-Ani ist Forscher am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin. In seinem Buch »Widerstand in Organisationen, Organisationen im Widerstand«, erschienen im Springer Verlag, widmet er sich unter anderem der Veränderung von Organisationsformen der Wirtschaft, des Staates, Hierarchien und natürlich der Gesellschaft durch die Digitalisierung. Allen technischen Innovationen voran wird künstliche Intelligenz die Gesellschaften der Zukunft noch radikal verändern, so Al-Ani. Fest steht allerdings noch nicht, in welcher Form bzw. in welchem Zeitrahmen die Veränderungen sichtbar werden.
Da gibt es die einen, die sagen, dass das schon in den nächsten 10 bis 20 Jahren sich grundlegend ändern wird. Und es gibt andere, die sagen, der Fortschritt wird nicht so schnell kommen, weil es gibt ja sehr, sehr viele Restriktionen. Im politischen, aber auch im technischen, wenn Sie allein daran denken, wie wir diese ganzen Datenmassen zur Verfügung stellen werden. Wie das funktionieren kann, Daten, die heute auf Hunderttausenden von Einzeltöpfen verteilt sind. Da gibt es Vorstöße, wie man das in China macht, aber hier in Europa ist die Situation noch ganz anders.
Das chinesische Social Credit System stellt quasi den weltweit ersten Versuch dar, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein völlig neues Steuerungssystem von Gesellschaft und Wirtschaft aufzubauen. Derzeit noch im Testbetrieb, soll es 2020 abgeschlossen sein. Dann wird jeder Bürger, aber auch jedes Unternehmen mit einem bestimmten Score bewertet. Je besser diese Benotung ist, desto höher werden die Privilegien, wie zum Beispiel Kredite, aber auch Reisemöglichkeiten oder der Zugang zu Bildung. Welche Daten zur Bewertung herangezogen werden, sei es das Verhalten auf sozialen Medien oder Kaufgewohnheiten, ist genauso geheim wie der Algorithmus selbst.
Das Spannende an der chinesischen Diskussion ist, dass die Chinesen in dem Sinne keine neuen Modelle erfinden. Also nehmen das, was vorhanden ist. Also bei uns im Westen gibt es ja auch Scoring-Modelle. Also unsere Bank hat ein Scoring über uns und Amazon hat ein Scoring über uns. Aber die sind alle verteilt auf verschiedene Unternehmen und verschiedene Datentöpfe. Und der Vorstoß von China ist nun zu sagen, wir bauen eine zentrale Datenbank. eine zentrale Datenbank, wo all diese Daten über alle Bürger, über alle Unternehmen, die mit uns Geschäft machen, abgebildet sind und vorhanden sind. Und das ist natürlich eine gigantische Vorstellung.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch Europa die Auswirkungen von Chinas Social Credit System zu spüren bekommt. Denn westliche Unternehmen drängen in den chinesischen Markt und müssen sich dem digitalen Modell entsprechend unterwerfen. Sprich, je größer die wirtschaftlichen Beziehungen, desto toleranter werden sich Unternehmen der chinesischen Datensammelwut gegenüber zeigen.
Und man sieht ja heute schon, dass die Beeinflussung sehr, sehr hoch ist. Also man hat beobachtet, dass zum Beispiel das Abstimmungsverhalten von Griechenland und Ungarn, beides Länder mit hohen chinesischen Investitionen, sich geändert hat in letzter Zeit. Ja. Dass sie keine China-kritischen Abstimmungen auf EU-Ebene mehr unterstützen. Also man merkt schon, dass hier ein Konkurrenzmodell entsteht, ein staatskapitalistisches mit künstlicher Intelligenz, mit Big Data. Und man kann das jetzt werten, wie man will, aber das versucht, einen neuen Steuerungsansatz einzuführen.
Die Technikphilosophin Mona Singer vom Institut für Philosophie an der Universität Wien sieht im chinesischen Modell vor allem einen Auftrag an die Demokratie, sich der Datenmacht bewusst zu werden. Technik solle man weniger alleinstehend betrachten als im Zusammenspiel mit Gesellschaft bzw. mit Politik.
Das heißt, wenn man sie als Koproduktion begreift, dann ist eigentlich die beste Versicherung gegen solche Phänomene wie ein Sozialkreditsystem in China oder ein Einsatz dieser Technologien für Überwachung und Kontrolle, dann ist die beste Versicherung dagegen demokratische Verhältnisse, die sich technologisch bewusst sind. Also Politiker, Journalisten, Wissenschaftlerinnen, Philosophinnen haben die Aufgabe, das zu analysieren und diese möglichen Auswirkungen, utopisch oder dystopisch, von diesen Technologien für die Diskussion aufzubereiten.
Bei allen Vorteilen, die künstliche Intelligenz mit sich bringt, warnt Mona Singer vor zu viel Technikgläubigkeit und der Vorstellung, ein selbstlernendes Programm wäre die ultimativ nüchterne und rationale Antwort auf Probleme. In ihren Vorlesungen stellt sie ihren Studentinnen und Studenten daher immer wieder die Frage, wen sie lieber im Weißen Haus sehen würden. Donald Trump oder eine künstliche Intelligenz?
Ich glaube jetzt, die richtige Antwort darauf ist, er kommt darauf an, wie sie programmiert ist. Es herrscht doch die Vorstellung auch, dass die künstliche Intelligenz dann sozusagen objektiver wird oder vielleicht wahrer in ihren Entscheidungen oder so. Ja? Also das ist ein völliger Mythos. Dem entgegenzuarbeiten ist, weil man ja vergisst, dass das Programme sind und dass diese Programme vom Programmierer entwickelt worden sind und die künstliche Intelligenz wird dann sozusagen jetzt im Sinne einer Sozialintelligenz zum Beispiel so intelligent sein wie der Programmierer.
Die Idee einer künstlichen Intelligenz, die trainiert wird, um fortan politische Verantwortung zu übernehmen, hat die IT-Unternehmerin, Juristin und Autorin Yvonne Hofstetter bereits 2016 in ihrem Buch »Das Ende der Demokratie – Wie die künstliche Intelligenz die Politik übernimmt und uns entmündigt« aufgegriffen. Dabei handelt es sich nicht um Science-Fiction. Hofstetter spielt ein mögliches Szenario durch, untermauert von Entwicklungen, Studien und Forschungsansätzen, die es bereits gibt. So will sie aufzeigen, wie die Digitalisierung die Demokratie und Grundrechte auf die Probe stellt.
Von Artificial Intelligence erhofft er sich eine Antwort darauf, ob man die Digitalisierung humanisieren kann. Artificial Intelligence kann Akteurin einer digitalen demokratischen Gesellschaft werden oder Hilfsmittel bleiben und nicht viel mehr sein als Prognosewerkzeug und mathematische Krücke für das Verständnis der digitalen Gesellschaft. Doch im Verlauf seines Experiments wird Scott immer besser verstehen, wie mathematische Mechanik in das menschliche Dasein eingreift und warum die Mischung aus Hybris und Gleichgültigkeit die digitale Transformation zu einem Instrument macht, das nicht weniger gefährlich ist als die Kernspaltung der Atombombe.
Heutzutage haben die meisten Menschen wohl eine kleine künstliche Intelligenz auf Abruf bereit. Unsere Smartphones. Sie reagieren auf unsere Sprache. Sie ordnen unsere Termine, sie überprüfen unseren Gesundheitszustand und wissen, ob wir gerade Stiegen steigen oder im Auto fahren. Dieses Zusammenspiel hat Auswirkungen. Wir kommunizieren anders, wir arbeiten anders, wir schließen anders Bekanntschaften. Gestaltet wurde dieses gesellschaftliche Miteinander von Technologiegiganten wie Amazon, Google, Apple oder Facebook. Hier ortet Yvonne Hofstetter auch eine der größten Gefahren für die Demokratie.
Die Gestaltung der Gesellschaft hat nicht durch die gewählte Politik, nicht durch die gewählten demokratischen Institutionen stattgefunden, sondern durch die Technologiegiganten. Und die Frage ist das legitim? Haben wir das legitimiert? Also sicherlich nicht auf dem normativen, gesetzlichen Wege. Wir sind nicht gefragt worden, ob wir permanent überwacht werden wollen durch Google, durch Apple, durch Facebook und wie sie alle heißen. Wir sind nicht gefragt worden, ob unsere Daten verarbeitet werden, um dadurch Nutzerprofile zu erstellen, damit man genau weiß, wie wir wohnen, wie wir leben, wie wir uns verhalten, was wir denken, wie wir shoppen. Da sind wir nicht gefragt worden und wir haben dem eigentlich auch nicht auf dem normativen Wege zugestimmt.
Durch die soziologische Legitimation, die es freilich gibt, weil ja alle mitmachen, entstanden nun, so Hofstetter, zwei Machtmonopole, das des Staates und das der Digitalindustrie. Die Wirtschaftsunternehmen, die vorrangig aus den USA kommen, besitzen nämlich den Löwenanteil an Daten und haben somit auch die Gestaltungsmöglichkeit für die Gesellschaft von morgen. Das betrifft, so Hofstetter weiter, nicht nur technische Innovationen, sondern auch soziale Netzwerke, die den täglichen Umgang der Menschen beeinflussen.
Das hier dazu dient, die Gesellschaft so zu verunsichern und so zu fragmentieren und auseinanderzubringen, dass man sich fragen muss, ob das nicht schon verfassungsfeindlich ist. Ja? Also hier entsteht ein ganz anderes Machtmonopol, wenn man so will, das nicht staatlich ist. Und so wird der Staat Stück für Stück entmachtet und sieht immer mehr weiße Flecken, in denen er eigentlich gar nicht weiß, wie er sich verhalten soll. Aber wir als Gesellschaft haben damit zu tun. Also das ist tatsächlich ein Problem. Aber es ist natürlich so abstrakt, dass die Bevölkerung denen nicht unbedingt folgen kann.
Besonders auf sozialen Netzwerken werden Nutzerinnen und Nutzer mit den Schattenseiten des weltweiten digitalen Miteinanders konfrontiert. Gezielte Hasstiraden, Untergriffe, bösartige Trolle, Propaganda und Falschmeldungen sind nur einige der dunklen Aspekte, die den Traum eines kulturellen und weltweiten Miteinanders schnell zum Albtraum werden lassen. Technologiekonzerne sind sich derartiger Probleme bewusst. Als Allianz mit dem Namen Partnership on AI wollen sich Unternehmen wie Apple, Google, Facebook oder Microsoft dieser gesellschaftlichen Probleme annehmen. Erneut soll vor allem künstliche Intelligenz helfen, Hassprediger, Extremisten, Verschwörungstheorien und allem voran sogenannte Fake News, also Falschmeldungen, zu erkennen, erzählt Fernanda Villegas von Google Pair.
Fake News zu entlarven ist sehr schwer. Wann ist eine Nachricht tatsächlich fake? Welche Signale deuten darauf hin? Und wie kann man unterscheiden, ob es eine bewusst gesetzte Falschnachricht ist oder schlicht eine unpopuläre Meinung? Wir haben noch keine Lösung, aber wir arbeiten daran.
Ein weiteres Problem ist die Verstärkung gesellschaftlicher Vorurteile und Missstände. Zum Beispiel bei der Jobsuche. Wenn der Algorithmus aus gefütterten Daten gelernt hat, dass mehr Männer eine Vorstandsposition innehaben, schlägt er Frauen bei ihrer Jobsuche keine Vorstandsposten vor. Ein bestehendes gesellschaftliches Ungleichgewicht wird also noch verstärkt. Um dem entgegenzuwirken, visualisiert Villegas die Daten, mit denen Programme gefüttert werden sollen, um eventuelle Diskriminierungen zu erkennen und auszumerzen. You create an
access. Sie gestalten dafür eine sogenannte Gender-Achse. Auf der Linie zwischen Mann und Frau projizieren Sie dann Ihren Datensatz. Hier kann man dann deutlich sehen, dass Berufe wie Ingenieur, Mechaniker und Mathematiker näher an der Männerseite und Berufe wie Dichter, Hausfrau und Künstler näher an der Frauenseite des Spektrums sind. Man kann zu jedem Thema eine solche Achse erstellen, bestehende Diskriminierungen erkennen und beheben. Das ist unglaublich hilfreich.
Vom einfachen Staubsaugerroboter über Aibo, dem Roboterhund von Sony, bis hin zu menschenähnlichen Entwürfen. Je perfekter künstliche Intelligenzen das Leben imitieren, desto größer die Empathie, die man ihnen entgegenbringt. Für Wolfgang Walster, Leiter des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz, gilt es, hier eine eindeutige Grenze zu ziehen.
Ich war, ich glaube, der Erste weltweit, der sogar eine Träne mal bei einem Charakter erzeugt hat. Ja, und die lief richtig, die Träne, fanden die Leute ganz toll. Natürlich, weil wir wissen, ja, wann kommt so eine Träne auf. Aber man muss immer sagen, das ist nur eine Simulation. Ja, Simulation. Der Mensch fällt vielleicht drauf rein und da ist auch eine Grenze. Wo soll man das anwenden? Manchmal ist es gar nicht schlecht, dass solche Systeme eine gewisse Empathie auch ausstrahlen. Trotzdem, glaube ich, wäre es ganz schlecht, wenn wir der Bevölkerung sagen, ja, seht ihr, dieses System hat ja Emotionen, also es ist menschlich. Das müssen wir wie einen Menschen auch juristisch und vielleicht sogar demokratisch, dass der nachher noch das Wahlrecht kriegt, finde ich unmöglich. Also da muss ich als Informatiker sagen, da würde ich sofort meinen Job an den Nagel hängen, weil ich weiß, wie die Systeme funktionieren.
In Südkorea und Großbritannien gibt es bereits Gesetze zum ethischen Umgang mit künstlicher Intelligenz. Insgesamt 5 Regeln bilden den britischen Grundsatz. Die 4. Regel etwa besagt, dass immer ersichtlich sein muss, dass es sich um eine Maschine handelt. Sprich, Roboter sollen nicht menschenähnlich gestaltet werden. Das geschah im Hinblick auf die Zukunft und um zu verhindern, dass Menschen den Imitaten zu sehr vertrauen, ohne die eigentliche Programmierung zu kennen. So die Forscherin und Informatikerin Joanna Bryson, die an den Grundsätzen mitgearbeitet hat.
When we wrote it, it was because we were worried about people being convinced to trust too much something just because it looked like a human. So we thought making it obvious that it's a machine will help people make better judgments about that.
Die ersten 3 Regeln orientieren sich an jenen des russisch-amerikanischen Biochemikers und Science-Fiction-Autors Isaac Asimov, die er bereits in den 60er Jahren definierte und in seinen Robotergeschichten zur Diskussion stellte.
Das nullte Gesetz. Ein Roboter darf der Menschheit keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass der Menschheit Schaden zugefügt wird. Das erste Gesetz. Ein Roboter darf einem menschlichen Wesen keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Es sei denn, dies würde das nullte Gesetz der Robotik verletzen. Das zweite Gesetz. Ein Roboter muss dem Befehl eines menschlichen Wesens gehorchen. Es sei denn, dies würde das nullte oder das erste Gesetz verletzen. Das dritte Gesetz. Ein Roboter muss seine Existenz beschützen. Es sei denn, dies würde das nullte, das erste oder das zweite Gesetz der Robotik verletzen.
Every single story where Isaac Asimov mentions his laws,
in jeder seiner Geschichten zeigt Asimov auch die Schwachstellen der Robotergesetze auf. Auch wenn sie charmant wirken, lösen sie nicht alle Probleme, weil es keine unumstößliche menschliche Moral gibt. Auch wir wissen nicht immer, wann wir jemandem Schaden zufügen. Wie oft haben wir unabsichtlich die Gefühle eines Freundes verletzt? So etwas kann man nicht vorhersagen. Sogar wenn man es könnte, wären damit nicht alle Probleme aus der Welt geschafft.
Noch befindet sich die Gesellschaft im sogenannten digitalen Wandel. Klare Modelle des gemeinsamen Miteinanders haben sich noch nicht gebildet. Es herrscht, so Ayad Al-Ani, Forscher vom Alexander vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin, eine gewisse gesellschaftliche und politische Erstarrung angesichts der rasanten technologischen Entwicklung.
Konservative Positionen, aber auch sozialdemokratische Positionen waren ja immer der Moderne verpflichtet. Beide Seiten hatten ja eine Idee, die in der Zukunft lag. Und jetzt erleben wir auf einmal eine paradoxe Situation, dass wir Technologie haben, die ja wirklich Science-Fiction-mäßig sich darstellt und auf der anderen Seite eine sehr rückwärtsgewandte Politik, die weniger eine Diskussion entfaltet, wie wir die Zukunft gestalten, sondern versucht, rückwärtsgewandt sich abzuschotten. Es gibt auf einmal eine ethno-nationalistische Diskussion, damit hatten wir gar nicht gerechnet. Also, dass man auf einmal wieder Themen wie Rassismus und so weiter diskutieren muss. Also, wir schlagen uns auf einmal wieder mit sehr reaktionären Dingen herum. Und man kann als Politiker mit dem Thema der Abschottung, der Furcht, des Ausspielens von unterschiedlichen Interessengruppen wieder Karriere machen. Also das konnte man eine lange Zeit nicht.
Vermutungen, dass vor allem neue soziale Medien auch neue Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung hervorrufen und demokratische sowie partizipativere Strukturen entstehen lassen würden, bestätigten sich nicht. Im Gegenteil, es kam zu einem Rückschlag.
Dass man sieht, dass sich Gesellschaften nicht öffnen, sondern im Gegenteil, dass sie sich wie in einer Art No-Future-Haltung wieder versuchen, an alten Strukturen zu orientieren, dass sie wieder Mauern bauen, dass sie wieder versucht, sich abzusondern, weil sie mit den Veränderungen überfordert sind und weil es bei Teilen der Bevölkerung eine Sehnsucht gibt, wieder alte Strukturen irgendwie einzufrieren, was aber überhaupt nicht gehen wird.
Es gibt natürlich einige Anzeichen für Szenarien, wohin sich Gesellschaften entwickeln werden. Zum Beispiel, dass Städte und Regionen den jeweiligen Interessen entsprechend, also von Gleichgesinnten, bewohnt werden. Ein existierendes Beispiel wäre das Silicon Valley, das einen sozialen Magneten für Menschen darstellt, die ein Start-up gründen wollen. Hier liegt dann auch wieder die Vermutung nahe, dass eine natürliche Gegenbewegung stattfinden wird, so Al-Ani.
Dass wir irgendwann 2020, 2025 in eine Phase kommen, wo einerseits die Kosten in den Städten immer größer werden. Das wird in Ballungsgebieten auch zu sozialen Konflikten kommen, sodass der ländliche Raum dann wieder interessanter sein kann. Und dann wird dieser Raum vielleicht von neuen Communities oder von Leuten, die sich zusammentun und projekthaft versuchen, neue Dinge aufzubauen, vielleicht zurückerobert.
Konfliktfrei wird eine Umstellung nicht vonstatten gehen, da die Neuordnung einer Gesellschaft naturgemäß nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer hervorbringt. Westlichen Gesellschaften, die bereits ein gewisses Ausmaß an sozialer Sicherheit haben, dürfte der Umstieg tendenziell besser gelingen, so Al-Ani. Dort, wo Maschinen quasi ungebremst auf die Bevölkerung losgelassen werden, werden auch die sozialen Brennpunkte entstehen. Denn wenn Maschinen Arbeiten übernehmen, ohne dass für die Bevölkerung vorgesorgt wurde, sind gesellschaftliche Unruhen quasi vorprogrammiert. Auch die Figur eines Donald Trump ist ein Vorzeichen für eine gesellschaftliche Entwicklung hin zu neuen Nationalismen, die ein entsprechendes Konfliktpotenzial mit sich bringen, so Ayad Al-Ani, Forscher am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin.
Die Frage ist, können wir das, was mit Trump passiert, nochmal in irgendeiner Art und Weise korrigieren, also diese ethno-nationalistischen Gedanken, die dann auch auf andere Länder abfärben? Oder bekommen wir es mit einer Situation zu tun, wo wir das chinesische Modell gegen das Trump-Modell agieren lassen? Aber ich denke, für uns bietet die Digitalisierung durchaus Möglichkeiten, viel mehr Möglichkeiten als in der Vergangenheit. Und vielleicht müssen wir uns nicht mehr auf Staaten oder etablierte Institutionen berufen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, selber Dinge zu machen. Und bevor wir uns beschweren, dass es alles so schlecht ist, haben wir durchaus nur noch die Möglichkeit, selber das Heft in die Hand zu nehmen.